Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Vorlesung Schilddrüsendiagnostik in diesem schönen, warmen Hörsaal und möchte anfangen erstmal mit ein paar Allgemeinheiten. Sie haben sicherlich schon einiges über die Schilddrüse gehört, aber manche Dinge kann man ja auch 10-mal hören und 11-mal vergessen. Also Schilddrüse liegt unterhalb des Schildknorpels, deswegen hat diese Drüse ihren Namen bekommen, ist die größte endokrine Drüse in unserem Körper. Die am stärksten durchblutete Organ nach der Niere und besteht eben halt aus zwei Lappen und dem Zwischenübergang, dem Isthmus. Wenn man histologisch sich die Schilddrüse anschaut, wird sie vor allem gebildet durch die Follikel, die von Thyreozyten umgeben sind, und entsprechend in diesem Follikelinhalt ist vor allem das Thyroglobulin, sagt schon der Name, ist das große Protein sozusagen der Schilddrüse. Ja, also die Schilddrüse besteht vornehmlich aus diesem Thyroglobulin. Man sieht zusätzlich noch natürlich viele Blutgefäße, wie ich sagte, schon sehr, sehr stark durchblutet. Und eben die C-Zellen, die man auch so in der Physiologie immer lernt, C-Zellen, Calcitonin als Gegenspieler eben halt vom Parathormon und Vitamin D. Wenn man sich anguckt, das Jod, wenn Sie, oder Judith, was Sie aufnehmen, wenn Sie Fisch oder irgendeine Seetangsuppe oder Ihr jodiertes Speisesalz aus der Küche nehmen, dann wird das über einen aktiven Transport in die Thyreozyten aufgenommen. Das ist ja im Moment auch wieder ein großes Thema. Jodtabletten, Bundesumweltministerium hat empfohlen, dass hier die Behörden sich Jodtabletten hinlegen, oder Judith, Kaliumjodid-Tabletten, die dann entsprechend bei Reaktorunfällen sie schlucken dürfen. Und einmal dürfen sie die sozusagen nehmen, das sind hohe Dosen, wichtig immer auch, dass sie sozusagen passend genommen werden, damit eben die Schilddrüse, die sozusagen aktiv dieses Jod aufnimmt, abgesättigt ist und kein radioaktives Jod aufnimmt. Das ist so die Idee dahinter, aber wenn Sie so ein alter Sack sind wie ich, also mit ab 45, dann werden Sie sehen, da sind die Empfehlungen etwas anders, weil viele von uns eben Schilddrüsenunterfunktion haben und entsprechend dann, wenn mit Mal oder eine Jodunterversorgung, wenn dann mit Mal viel Jod gegeben wird, dann bilden sich extrem schnell Schilddrüsenhormone und man bekommt eben halt so eine jodinduzierte Hyperthyreose. Aber bei jüngeren Schwangeren sind diese Empfehlungen rausgegeben worden, weil eben entsprechend sie immer radioaktives Jod in die Schilddrüse bekommen. Man gesehen hat bei dem Tschernobyl-Unfall in den Regionen, wo man Jodid gegeben hat, waren die Schilddrüsenkarzinomrate deutlich geringer, zum Beispiel in Polen, als zum Beispiel in Russland, wo man es nicht gegeben hat. Also das ist so die Idee, die dahinter steckt. Ja, dieses Jodid wird dann in den Thyrozyten aufgenommen und wird dann entsprechend an das Thyroglobulin gehängt. Thyroglobulin, klar, Protein, hat am Ende bestimmte Aminosäuren und da gibt es ein Enzym, die Thyroperoxidase, TPO, die entsprechend das Jodid dranhängt und dann wird diese Zwischenstufen werden ins Kolloid gegeben und gegebenenfalls dann wieder durch Endozytose in den Thyrozyten aufgenommen und als Schilddrüsenhormon ins Blutgefäß freigesetzt. Wir haben ja hier klinische Chemie, also ein bisschen Chemie sozusagen. Da sehen Sie hier eben eine klassische Aminosäure, eben entsprechend mit NH2-Gruppe und COH-Gruppe. Und diese wird eben jodiert an diesem Benzolring. Und da gibt es eben das T3 und das T4. Und T4 ist sozusagen das entsprechend das Prohormon, wie es auch von anderen Hormonen, Insulin oder Calcitonin, Prohormone gibt. Und dann wird das sozusagen umgewandelt in das deutlich aktivere T3. Und dann gibt es noch so ein bisschen andere Formen, zum Beispiel das reverse T3. Das ist zum Beispiel sehr häufig vorhanden bei schwer kranken Patienten. Also wenn Sie auf Intensivstationen gehen, da können Sie sich vorstellen, dann macht das irgendwie Sinn, dass nicht so viele aktive Schilddrüsenhormone gebildet werden, die dann so katabol wirken, wenn die schon sowieso ganz ausgemergelt sind. Und deswegen wird eben halt viel, der Körper produziert dann viel RT3, was dann eben inaktiv ist, weil eben halt der Körper eben diese Schilddrüsenhormone da nicht so braucht. Gut, man sieht also vom Verlauf her, die Schilddrüse bildet eben das T4, wird durch Deiodinase zu T3, was aktiver ist. Es wird auch teilweise direkt gebildet und eben diesen Sparmechanismus, das RT3. Wenn man das analytisch sich anguckt, dann wird man so sehen, dass man in der Regel hier in Deutschland vor allem die freien Hormone misst, weil so haben sie es in der Physiologie gelernt, freie Hormone sind immer die wirksamen Hormone, da hat man nicht irgendwie Probleme mit irgendwelchen Bindungshormonen. Nur die freien Hormone wie das T4 oder das T3, die freien Hormone liegen in sehr, sehr niedriger Konzentration vor. Also hier zum Beispiel nur 0,02%. Das ist natürlich analytisch sehr anspruchsvoll. Und deswegen gibt es da durchaus auch zwischen den Testen durchaus auch leichte Unterschiede, wenn man von Firma A oder B das T3 oder T4 misst. Aber man hat eben nicht mehr das Problem, dass man irgendwie Veränderungen bei anderen Proteinen, wie zum Beispiel beim Albumin oder Transthyretin oder das TBG, was eben die Schilddrüsenhormone vor allem binden, wenn es da Veränderungen gibt, die man dann irgendwie mit berücksichtigen muss. Wenn man sich die Symptomatik der Schilddrüsenerkrankung anguckt, was ist die klinische Symptomatik, da wird man sehen, das ist irre viel. Also das fängt an bei irgendwie Haut und Haaren, Haare, splissige Haare zum Beispiel, das ist ja was alle meinen zu haben, vor allem die Frauen. Da gibt es extra Haarsprechstunden, ja auch bei uns, die dann hinlaufen. Und die haben auch teilweise wirklich Schilddrüsenunterfunktion oder Eisenmangel, Zinkmangel, irgendwie solche Dinge, die sich auf die Haare auswirken, also sowas Haarausfall, oder eben trocken, brüchige Nägel. Das ist eben halt sowas, was immer gerne auch eben halt versucht wird zu behandeln. Aber sie haben auch in vielen, vielen anderen Bereichen teilweise relativ schwach symptomatische, also nur wenige Symptome, vor allem bei älteren Patienten. Das ist bei allen endokrinologischen Erkrankungen ja so, dass wenn sie ein Kind haben, da ist es richtig knackig ausgeprägt, so eine Schilddrüsenerkrankung. Bei älteren Leuten ist das alles so irgendwie so oligosymptomatisch, so richtig sieht man es einfach nicht, weil da der Körper sich häufig auch schon drauf eingestellt hat. Wenn man sich so anguckt, das T3, T4 kann in die Zellen hinein diffundieren, bindet direkt an der DNA und führt zur Expression bestimmter Proteine, die unter anderem dafür zuständig sind, zum Beispiel für die fetale Entwicklung. Das ist auch im Tierreich so, also keine Kaulquappe wird zum Frosch, wenn der Frosch hypothyreot ist oder die Kaulquappe hypothyreot ist. Oder beim Hirsch kriegt er kein Geweih oder ähnliches. Das ist völlig analog zu dem beim Menschen, wo eben halt die Skelettentwicklung, die Kinder bleiben klein, wenn nicht genügend Schilddrüsenhormone gebildet werden, oder auch eben die Entwicklung, also deutliche Entwicklungsstörung, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Grundumsatzsteigerung, kardiovaskuläre Probleme, also immer wenn Sie irgendwelche Herzrhythmusstörungen haben, denken Sie auch immer an die Schilddrüse. Wir haben auch schon so häufig hier gehabt, dass Leute kommen sollten und irgendwie einen Herzschrittmacher bekommen sollten. Und dann haben wir Schilddrüse gemessen, dabei hatten sie eben halt eine Schilddrüsenfehlfunktion, die wurde eingestellt, da brauchen sie keinen Herzschrittmacher mehr. Also es ist etwas, was man immer irgendwie abchecken muss, gastrointestinale Symptome, also ob nun Durchfall oder Verstopfung, das werden Sie sehen, wenn Sie Visite auf den Stationen machen, dass da jeder Ihnen genau erzählt, wie der Stuhlgang ist, ob bröckelig und was für eine Farbe und ähnliches. Da wird man auch sehen, dass viele Leute eben entsprechend mit Schilddrüsenunterfunktion auch durchaus da Probleme haben mit Verstopfung und ähnliches. Neuromuskuläre Dinge sind vor allem so das Zittern. Wenn Sie Arm ausstrecken und sehen, der hat so einen Tremor, dann können Sie schon fast eine Hypertrichose mal drauf testen, um mal zum Beispiel zu schauen. Oder er ist eben halt total schlapp, kommt morgens nicht aus dem Bett, Gewichtszunahme, dann würde man eben auf Hypothyreose testen. Und im Lipidstoffwechsel, auch da sehen wir das häufig in der Lipidstoffwechselambulanz, dass Leute mit erhöhten Triglycerin, erhöhtes Cholesterin durchaus auch also nicht erkannte Schilddrüsenfehlfunktionen haben. Ja, das ist so der Regelkreislauf, den Sie bestimmt auch schon alle schon mal gesehen haben. Also wie das TRH eben den Hypophysenvorderlappen stimuliert zur Produktion von T3, T4 und es so eine negative Rückkopplung gibt auf die Hypophyse. Wenn viel von den freien Hormonen da ist, wird eben wenig TSH gebildet. Das braucht man halt auch, um eben die Laborbefunde interpretieren zu können. Wenn man so einen TRH-Test macht, also das TRH gibt, auf die Hypophyse wirken lässt, dann sollte natürlich TSH freigesetzt werden. Wenn das nicht so ist, dann kommt es zur sogenannten sekundären Hypothyreose, das heißt also einer Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, weil eben entsprechend die Hypophyse nicht darauf reagiert. Ist was eher Selteneres, aber sollte man auch immer im Fokus haben. Das ist auch der einzige wirklich sinnvolle Erkrankung, wo man noch diesen TRH-Test macht. Also für die sekundäre Hypothyreose. Normalerweise hätten Sie eben bei der Euthyreose eben einen schönen Anstieg vom TSH nach Gabe von TRH. Bei der Hypothyreose bleibt es niedrig, einfach weil das TSH durch die freien Hormone supprimiert ist. Bei der primären Hypothyreose haben Sie eben erhöhtes TSH. Gut, es gibt eine ganze einen Sack voll Schilddrüsenerkrankungen, so etwa 50, 60 kann man so in den Büchern nachlesen. Viele davon sind eben euthyreot, also keine Veränderung der Schilddrüsenhormone. Hier rot gekennzeichnet die Hyperthyreosen oder blau, so hellblau, eben die Unterfunktion. Das ist sicherlich am häufigsten mit Abstand ist das Jodmangelstroma. Das sieht man auch hier aus unserem Käseblatt, Pulsschlag vor 2002, sehen Sie auch, da sah das noch ein bisschen antiker aus, sodass unser UKM-Blatt. Und da hat man zum Beispiel bei 500 Mitarbeitern hier im Klinikum hat man die Schilddrüse untersucht und man sieht dann bei dieser Untersuchung, das waren ja asymptomatische Mitarbeiter, also keine Patienten, sieht man eben, dass jeder sechste Teilnehmer hier eine vergrößerte Schilddrüse hatte und zum Beispiel Knoten in der Schilddrüse hatte jeder dritte. Also man sieht auch, Münster hat ein Schilddrüsenproblem, ist was wirklich Häufiges, auch bei so völlig asymptomatischen Mitarbeitern, die durchaus ja auch hier in der Klinik arbeiten und wo eben halt entsprechend auch, die Möglichkeit haben, auch ständig zum Arzt zu gehen, obwohl natürlich meistens Ärzte immer Angst haben, zu anderen Ärzten zu gehen. Das ist auch etwas, was man immer wieder sieht. Man sieht auch, wenn man sich das Deutsche Ärzteblatt anguckt, hier 2010, da schreiben sie auch noch, jeder zweite Niedersachse hat Jodmangel, das ist in Nordrhein-Westfalen nicht anders. Und man sieht auch, dass die Jodversorgung der Bevölkerung zwar besser geworden ist, 2012 wird das hier geschrieben, aber es ist immer noch zu wenig, was die Jodaufnahme betrifft. Deswegen gibt es so eine durchschnittliche Jodtagesaufnahme, die vor allem der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorgeschlagen wird. Die ändert sich so häufig jedes Jahr. So jetzt im Moment liegt man wieder ein bisschen höher, so 180 bis 200. Nächstes Jahr liegt man wahrscheinlich wieder ein bisschen niedriger. Also irgendwie bringen die immer wieder neue Werte, weil sie auch nicht so ganz genau wissen, wo man so liegen sollte. Aber so in diesem Bereich wäre schon ganz gut. Wenn man natürlich jetzt irgendwie hier so diese Jodtabletten nimmt für die Reaktorunfälle, da liegt man natürlich bei Konzentrationen von 130, 150 Milligramm, also das Tausendfache. Also man sollte dann nicht irgendwie seine Jodtabletten nehmen für die normale Jodversorgung, für diese Reaktorunfälle und umgekehrt halt auch nicht. Die nimmt man halt auch nur einmal sozusagen bei diesem Reaktorunfall. Gut, also wo es wirklich wichtig ist, ist sozusagen bei den stillenden Müttern, schwanger stillende Mütter, wo eben halt eine Substitution von Jod ungefähr um die 150 Mikrogramm empfohlen wird. Und Sie sehen, dass 90% aller Schilddrüsenerkrankungen euthyreote Struben sind. Die könnte man sehr, sehr gut eben behandeln, wenn man schon auch das Grundwasser zum Beispiel jodieren würde, was zum Beispiel in der Schweiz gemacht wurde, dann treten keine Struben mehr auf. Also es ist etwas, was man durchaus machen könnte, aber da das deutsche Reinheitsgebot nicht nur für Bier gilt, sondern auch teilweise für eben das Grundwasser, ist man da immer sehr zurückhaltend. Wenn man sich dann anguckt, deswegen sieht man auch solche Bilder durchaus noch, zwar selten, hier eine Frau aus München, die zum Beispiel eben halt eine Vergrößerung der Schilddrüse hatte, vor ein paar Jahren war das jetzt hier, und man sieht dann eben, sowas kann man natürlich nicht mehr mit Jod behandeln, das muss natürlich operativ entfernt werden, und normalerweise haben sie hier eben halt diese sehr, sehr vergrößerte Schilddrüse. Sonst haben Sie eine Schilddrüse, die ungefähr so ein Gewicht hat wie eine Tafel Schokolade. Wie kommt es zu dieser Vergrößerung der Schilddrüse, wenn Sie eben halt einen Jodmangel haben? Kommt es eben zur Ausschüttung von Wachstumshormonen, die zu so einer Zellhyperplasie führen, die man dann durch die Jodgabe herunterdrücken kann? Es gibt einen weiteren Prozess der Zellhypertrophie, die man durch Gabe eben von Thyroxin vermindern kann, sodass heute meistens empfohlen wird, wenn eben die Jodgabe nicht mehr funktioniert, Kombination mit Thyroxin, um eben das Schilddrüsenwachstum oder die Verkleinerung der Schilddrüse eben sozusagen durch medikamentös hinzubekommen. Wie ist die Diagnostik, die man bei Schilddrüse immer macht? Das ist immer ganz schön. Man kann einmal eine Palpation machen, kann sich angucken, eben halt Ultraschall kann man machen. Und was macht man im Labor? Man misst den TSH. TSH ist sozusagen der Screening-Test für die Schilddrüse. Ist das TSH erhöht, haben Sie eine Unterfunktion? Ist das TSH erniedrigt, haben Sie eine Überfunktion? Eigentlich eine ganz simple Geschichte. Und da gibt es natürlich noch viele, viele Feinheiten dazwischen. Wenn das TSH jetzt auffällig ist, dann kann man sich die freien Hormone angucken. Hat man jetzt irgendeine latente Hypothyreose oder Hypothyreose oder hat man jetzt irgendwie was Manifestes, wo auch schon die Schilddrüsenhormone, die natürlich sozusagen das wirksame Agens darstellen, auch schon verändert sind. Zusätzlich steht in den Richtlinien noch drin, dass Calcitonin gemessen werden soll bei echoarmen Knoten, weil Calcitonin halt ein Tumormarker ist für das C-Zellkarzinom. Also da kann man durchaus, das kann man so durchaus in Frage stellen, weil natürlich C-Zellkarzinome sehr, sehr selten sind, teilweise auch familiär sind und ob man bei allen als Basisdiagnostik ein C-Zellkarzinom testen muss, da gibt es sicherlich dann einfach eine Überdiagnostik. Und eine Szintigraphie dann entsprechend mit Feinnadelpunktion bei kalten Knoten, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. So, also Sie, wenn jetzt Sie ein euterioides Struma haben, also eine vergrößerte Schilddrüse, man gibt Jod und dann möchte man möglichst als Wert, als Zielwert im Labor ein niedrig normales TSH haben. Warum? Weil das TSH ein Wachstumsstimulans ist, was wir eben auf dem einen Bild gesehen haben. Deswegen TSH im niedrig normalen Bereich und die Schilddrüsenhormone im normalen Bereich. Deswegen kann man das alles immer schön durchs Labor checken, ob sie irgendwo da liegen. Sonst ist es ja immer auch sehr so, man sieht den Patienten nur ganz kurz, häufig, und dann hat man wenigstens noch einen Blutwert, wo man eben halt so wirklich auch die Verfassung sozusagen abchecken kann. Kontrolle von Halsumfang, um zu schauen, ist es wirklich auch zurückgegangen, beziehungsweise Sonographie oder Palpation. Was eben wichtig ist, dass die meisten Patienten, die Thyroxin bekommen, haben unter der Therapie zu niedrige TSH-Werte. Die werden entsprechend überdosiert. Das werden Sie sehen, wenn Sie das mal nachgoogeln, Thyroxin, dass da seitenweise in Chats Frauen nachts nicht schlafen können, weil sie mit Halluzis aufwachen, schweißgebadet, weil sie zu viel Thyroxin bekommen. Hat zwar den schönen Nebeneffekt, dass man meistens noch ein bisschen abnimmt und so ähnliches, aber man kann zum Beispiel überhaupt nicht mehr richtig einschlafen. Also so eine ähnliche Symptomatik, als wenn Sie eben hier irgendwie ein paar Tassen Espresso trinken, bevor Sie zum Schlafen gehen, dann haben Sie einfach zu viel Schilddrüsenhormone bekommen. Das ist auch etwas, was ja auch Schilddrüsenhormone durchaus auch so in der, wenn ich das Thema Doping hier zum Beispiel bespreche, auch ganz häufig genommen wird. Schilddrüsenhormone werden gerne genommen, um so richtig aktiv zu sein. Sportreporter, jetzt fängt wieder die Europameisterschaft an, da werden auch wieder einige Sportreporter ihr Thyroxin nehmen, um halt richtig dabei sein zu können. Gut, was haben wir für ein Problem, wenn entsprechend so eine Schilddrüsenvergrößerung lange besteht? Das ist das Dumme daran ist eben halt, dass wenn so eine Schilddrüsenvergrößerung lange besteht, also ein Jodmangelstruma, ist die Gefahr groß, dass sich funktionelle autonome Bereiche bilden. Also Bereiche in der Schilddrüse, die nicht mehr dem eigentlichen Rückkopplungsmechanismus unterliegen. Das heißt also, sie produzieren immer kräftig schön Schilddrüsenhormone, vor allem wenn sie Jod bekommen. Hatten wir auch ein schönes Beispiel von Studenten in Duisburg, die dann als die Mensa, da, die war wohl ziemlich schlecht und da machte nebenan so ein Taiwanese auf und dann haben die entsprechend alle sind da hingewandert und haben dann so Schildkrötensuppe, Tangsuppe, solche Sachen mit viel Jod genommen und da gibt es eine schöne Doktorarbeit drüber, die das untersucht, wie viele dann eine jodinduzierte Hyperthyreose bei den Studenten bekamen, weil sie einfach mit auf einmal extrem viel Jod zu sich nahmen und nachts nicht mehr pennen konnten. Also das ist etwas, was man, wenn man eben halt einen Jodmangel hat, eine vergrößerte Schilddrüse und hier haben Leute auch vergrößerte Schilddrüsen, wenn ich so hier mich umgucke und wenn die damit mal auf Jod bekommen, produzieren eben die funktionell autonomen Bereiche eben verstärkt Schilddrüsenhormone mit der entsprechenden Symptomatik. Hypothyreosen, hatte ich ja gesagt, funktionelle autonome Bereiche, also autonomes Adenom ist das deutlich am häufigsten. Dann kommt der Morbus Basedow als zweithäufigste und dann kommt die Thyroiditis. Thyroiditis, wo sie so eine druckhafte, schmerzhafte Schilddrüse haben, so ein bisschen, die Leute kommen meist zum Arzt und sagen, irgendwie habe ich Halsschmerzen, aber es fühlt sich irgendwie anders an als Halsschmerzen, ist so warm, druckempfindlich und die Leute sind total aufgekratzt. Dann kann man schon fast irgendwie auf Thyroiditis schließen. Und dann gibt es noch so die seltenen Formen, Karzinome, die meistens Euthyreot sind, das Hypophysenvorderlappenadenom eher was Seltenes, die exogene Zufuhr von Thyroxin, was immer mehr kommt, weil man sich über das Internet alles Mögliche irgendwie so dazu holen kann und in vielen auch so Nahrungsergänzungsmitteln schon mal Schilddrüsenhormone drin sind, die ich schon mal so untersucht habe, was einfach dazugegeben wird, um so als Schlankheitstropfen und Ähnliches auch Wirkung zu haben. Und die Frauen haben dann häufig dann Zwischenblutungen, haben Herzrhythmusstörungen und ähnliche Dinge, wenn sie eben von dem Zeug viel nehmen. Die Schilddrüsenhormonresistenz geht, ist vor allem die Erkrankung, wenn am Hypophysenvorderlappen die Rezeptoren nicht funktionieren, sodass diese Rückkopplung nicht funktioniert, sodass immer mehr Schilddrüsenhormone produziert werden. Dann gibt es die TSH-Rezeptormutation, die halt immer Rezeptoren, die sozusagen aktiv sind und dadurch die Schilddrüse stimulieren. Und die Trophoblastenerkrankungen, wenn sie ein ganz hohes Beta-HCG haben, Beta-HCG ist ähnlich aufgebaut wie das TSH, sodass sie dann entsprechend auch erhöhtes Schilddrüsenhormone bekommen. Das werden Sie sehen, wenn Frauen schwanger sind, dann vergrößert sich die Schilddrüse. Deswegen haben früher die Leute immer so Halsbändchen getragen, so mit so einem Herzen dran. Und wenn die so Kopf, auch so wie so diese schwarzen Bänder mit so einem Herzen, und wenn die nicht mehr passten, dann wusste sofort die Oma, ah, da ist was im Busch, Frau ist schwanger. War entweder dick geworden, aber das geht nicht so schnell, aber bei der Schwangerschaft geht das eben halt relativ schnell, war so ein indirekter Schwangerschaftstest. Bei Morbus Basedow ist so die ein bisschen anders sozusagen, da haben sie stimulierende Antikörper, TSH-Rezeptor-Antikörper, die den TSH-Rezeptor stimulieren, sodass sie immer entsprechend mehr Schilddrüsenhormone produzieren, wo sie dann diesen Exophthalmus, diese Blubschis bekommen. Sie kriegen häufig Struma, also Struma-Vergrößerung der Schilddrüse finden Sie sowohl bei Hyper- als bei auch Hypothyreosen als bei Euthyreosen. Also das ist etwas, was man bei allen Schilddrüsenerkrankungen finden kann. Tachykardien, was eben typisch ist bei Schilddrüsenüberfunktion, Gewichtsverlust, wenn Sie so abmagern, gerade ältere Leute haben, die abmagern, denn es ist entweder Diabetes, es sind Tumorerkrankungen oder es ist die Überfunktion der Schilddrüse. Und dann kommen noch so ein paar seltene Sachen dabei, wie zum Beispiel das Myxödem, wo sie da so draufdrücken können und schön eben halt ihren Fingerabdruck drin sehen können oder eben halt diese Froschfinger-Akropathie zum Beispiel, die auch auftreten können bei solchen Schilddrüsenüberfunktionen. Was kann man bei Morbus Basedow messen im Labor? Das ist der TSH-Rezeptor, den man misst, also die TSH-Rezeptor-Antikörper, nicht den TSH-Rezeptor, die Antikörper dagegen. Und die sind eben pathognomisch für Morbus Basedow. Also man findet die bei über 98% der Leute mit Morbus Basedow, findet man diese Schilddrüsen-Auto-Antikörper. So, wenn Sie ein erniedrigtes TSH haben, reicht die alleinige FT4-Bestimmung nicht aus. Das kommt auch immer so in ganz vielen Büchern drin vor. Deswegen machen wir auch immer bei erniedrigten als auch erhöhten TSH-Werten immer automatisch beide Hormone mit, damit man nicht extra wieder neu abnehmen muss. Also wenn das TSH erniedrigt oder erhöht ist, wird gleich als Stufendiagnostik sofort T3, T4 bei uns gemessen, damit eben halt die Ärzten, ich sage nicht normal abnehmen müssen und sofort wissen, was dort die Ursache ist. Weil es gibt zum Beispiel auch isolierte FT3-Hypothyreosen, also wo nur das FT3 erhöht ist. Wenn man da nur FT4 gemessen hätte, würde man sie nicht erkennen. Diese Konstellation ist zum Beispiel bei extremem Jodmangel, liegt der vor, dann haben sie das Euthyreot, TSH ist ja normal. Und sie haben aber eben entsprechend erniedrigtes FT4. Das ist so eine wirklich nicht klassische, sehr seltene Konstellation, die zum Beispiel auftritt, wenn sie aus irgendwelchen ganz schweren Jodmangelgebieten kommen. Also manchmal so Flüchtlinge und ähnlich haben solche Werte. weil sie eben halt, weil die Schilddrüse sich sozusagen umgestellt hat, die will nicht mehr so viel FT4 bilden, weil da einfach ein Jodatom mehr drin ist und bildet dann eben entsprechend mehr FT3. Und dann hat man so eine Konstellation, Patienten sind aber euthyreot. Dann gibt es die zentrale Hyperthyreose, da haben sie TSH entsprechend erhöht, also zum Beispiel bei einem Adenom. Und die Rückkopplung funktioniert nicht mehr, deswegen ist beides erhöht. Also wenn zentral ist, also sekundäre Hyper- oder Hypothyreose, sind beide immer gleichsinnig. TSH, T3, T4 erhöht, bei der zentralen Hyperthyreose, bei der Hypothyreose beides erniedrigt. Was ist wichtig, wenn Sie TSH messen? Bei TSH ist es so, dass, weil das ja der Basis-Screening-Parameter ist, sollte man wissen, dass es auch einige Einflussgrößen gibt. Also es gibt Dinge, die das TSA erhöhen, zum Beispiel im Schlafentzug. Also wir haben hier schon Studenten gehabt, die dann 2 Nächte durchgefeiert haben und hatten dann ein erhöhtes TSA. Und wenn sie dann entsprechend wieder normal sich auspennen, geht der Wert wieder in den Normalbereich. Oder Fasten kommt auch immer wieder vor. Manche Leute sowas machen wie Fasten, wofür das auch immer gut sein mag. Und die nehmen halt Gewicht ab und hungern sozusagen entsprechend ihr TSH herunter. Nehmen die normal wieder entsprechend Nahrung zu sich, geht das wieder in den Normalbereich. Es gibt viele, viele solche Einflussgrößen. Das heißt also, wenn Sie irgendein TSH erhöht oder erniedrigt haben, messen Sie es durchaus nochmal nach, wenn der Patient eben keine Symptomatik zeigt. Latente Hypothyreosen heißt, Sie haben entsprechend ein erniedrigtes TSH, was für eine Hyperthyreose spricht, aber die T3, T4, also die freien Hormone, sind noch normal. Und da hat man früher immer gesagt, also alles Laborartefakt, alles irgendwie, macht das Labor irgendwie nur Mist, da brauchen wir nicht irgendwie, das brauchen wir nicht behandeln. Heute ist man da ein bisschen aggressiver, weil man sieht, dass die es kommen immer mehr Studien heraus, die zeigen, dass auch bei so einer Symptomatik viele Patienten schon Angst, Nervosität, Schwitzen, Tremor und solche Dinge haben oder auch andere Dinge, Osteoporose-Risiko ist erhöht, Erektionsstörung, hier blau gekennzeichnet, relativ neue Studien. Also das heißt also, wenn das TSH zum Beispiel kleiner als 0,3 ist, sollte eigentlich stets behandelt werden. Das sind im Moment sozusagen die Empfehlungen. Kann sich auch durchaus wieder in den nächsten Jahren wieder ändern, aber im Moment ist das sozusagen die Empfehlung. Und bei so latenten Hypothyreosen sollte man keine jodhaltigen Medikamente nehmen, weil dann eben entsprechend diese latente Hypothyreose manifest werden kann. Wenn man diese Hypothyreosen therapiert, dann, das ist die einzige Geschichte sozusagen im Labor, wo man die freien Hormone nimmt, weil das TSH zu lange braucht, um sich zu verändern. Also Therapiekontrolle der Hyperthyreose, immer die freien Hormone. Also hier zum Beispiel Deutsches Ärzteblatt 2009 sieht man zum Beispiel bei der latenten Hyperthyreose, dass bei Männern ab dem 60. Lebensjahr ist die Sterblichkeit. Und Sterblichkeit ist immer ein guter Endpunkt, weil da kann man nicht drüber diskutieren, tot oder lebendig sozusagen. Der ist eben halt um 41% erhöht bei der latenten Hyperthyreose. Oder hier Hyperthyreose hat man auch gesehen, zum Beispiel eine Studie von 2010, dass auch das Schlaganfallrisiko sich erhöht. Also Schilddrüse ist etwas, was eine häufige Erkrankung ist und die man immer sozusagen mitscreenen muss. Also das versuche ich auch immer wieder zu erzählen. Das gehört einfach zur Basisdiagnostik dazu, wie ein HB-Wert oder ähnliche Dinge. Einfach mal die Schilddrüsenfunktion zu wissen. Unterfunktion der Schilddrüse. Das Wichtigste ist eigentlich die autoimmune Thyroiditis, Hashimoto-Thyroiditis, die häufig ist. Alles andere sind Exoten. Das ist etwas, was wirklich sehr, sehr häufig ist, was hier in Nordrhein-Westfalen ungefähr 6% der Bevölkerung haben, entsprechende autoimmune Thyroiditen, Hashimoto-Thyroiditis. Und wo es eben wichtig ist, bei den Neugeborenen möglichst frühzeitig eine Hyperthyreose zu diagnostizieren. Hier eine Krankenschwester, die eben halt die typischen Hypothyreose-Zeichen hatte, also müde, 10 Stunden Schlaf, die könnte ich auch manchmal gerne gebrauchen, adynamisch, schnelle Erschöpfung, trockene Haut, Gewichtszunahme, auch das, was wo die Patienten immer sehr, sehr genau drauf gucken, wenn sie mit mal 3, 4, 5 Kilo so zugenommen haben. Das wissen die immer sozusagen, weil viele da immer auf die Waage steigen. Und man hat von der Anamnese Bradykardie, also niedrigen Herzschlagfrequenz, Hypotonie, Anämie, Lipide sind erhöht und das TSH ist erhöht, T3, T4 erniedrigt. Die Frau konnte auch nicht mehr, die Krankenschwester konnte nicht mehr arbeiten, wurde dann mit Schilddrüsenhormon therapiert und Sie sehen schon, nach 2, 3 Monaten, rein auch vom Ausschauen sozusagen, ging's wieder, konnte sie wieder arbeiten, hat Gewicht verloren. Also es ist etwas, wo eine ganz tolle Therapiemöglichkeiten, wenn Sie so jemanden mit Schilddrüsenunterfunktion therapieren. Das ist wirklich wie so ein neues Leben schenken. Bei den älteren Patienten ist es ein bisschen, hatte ich ja schon gesagt, oligosymptomatisch. Sie haben ganz häufig das, was Sie so mit dem Alter verbinden, ist einfach sind unerkannte Hypertyreosen. Also so, dass die älteren Leute, die jetzt noch bei diesen Temperaturen mit Mantel rumlaufen, also Kälteempfindlichkeit, bisschen Müdigkeit, bisschen so Verwirrtheit, irgendwo steht das auch, Verwirrtheit, Taubheit, so dass sie nicht mehr so richtig hören, ein bisschen schwindelig sind. Alles das, was man so häufig mit dem Alter sozusagen verbindet und sagt, naja, die ist halt alt oder der ist halt alt, schauen Sie sich an, dass sie auch bei ihren Großeltern mal einen TSH-Wert gemessen haben, weil das häufig auch die Hausärzte nicht mehr machen, ist ja angeblich so teuer, also TSH kostet etwa 2,50 Euro. Das sollte Ihre Oma Ihnen noch wert sein. Und das ist etwas, was man wirklich auch durchaus sehen kann, wenn dann sozusagen auch bei älteren Leuten diese Unterfunktion behandelt wird, wie toll das funktioniert. Also Altershypertrose, häufig oligosymptomatisch, meist so ein bisschen Gewichtsverlust, Schwäche, Depression, solche Dinge, Herzinsuffizienz, alles das, was man so ist, auch mit dem Alter verbindet. Jodmangel, wenn man das sich so weltweit anguckt, ist eben die häufigste Ursache für geistige Retardierung. Deswegen ist eben Jodsubstitution diese 130, 140 Mikrogramm pro Tag sollte eigentlich jeder zu sich nehmen. Und da werden Sie eben sehen, dass diese Kinder, die eben, wo die Mutter einen Jodmangel haben, auch die Kinder schon mit Kropf oder mit Struma auf die Welt kommen. Also das können Sie sozusagen schon sehen, wenn das Kind rauskommt, hat auch eine, genauso wie die Mama, eben halt eine vergrößerte Schilddrüse. Und deswegen macht man eben halt bei den Kindern, so in der Regel am 3. Lebenstag, so sind die Richtlinien, aus Fersenblut macht man so einen Blutstropfen auf so eine Karte und dann wird diese Karte wird so ausgelocht und dann kann man daraus TSH bestimmen. Man kann natürlich auch direkt natürlich Blut nehmen, Nabelschnurblut oder punktieren irgendwo und dann halt daraus TSH bestimmen, das ist sicherlich noch sicherer, aber mit diesen Karten, das kann halt jedes Krankenhaus machen, Briefumschlag rein und losschicken. Und wenn solche Werte entsprechend verändert sind, dann sollte man auf jeden Fall, also in dieser Test auch nochmal im Blut das nachtesten. Und da gibt es so einen schönen Spruch aus dem Herold und der ist so schön plakativ und deswegen nehme ich den hier auch ganz gerne. Der ist nämlich durch Studien auch recht gut belegt. 3 Wochen zu spät erkannt, so eine Hypothyreose. Das Kind kann kein Abitur mehr machen. Das prägt sich, solche Sprüche prägen sich einfach immer gut ein. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn Sie da so ein Kind haben, was so ein Kind ist, was Sie sich eigentlich immer gewünscht haben. Das schläft immer, es trinkt nicht. Es schreit nicht sozusagen, ist immer so, hängt irgendwie so durch. Sozusagen so in den ersten Tagen ist das natürlich sehr, sehr schön. Dann sollten Sie auf jeden Fall an Schilddrüsenunterfunktion denken. Wenn Sie da so einen richtigen Kräher haben, der richtig Power hat, dann hat er auch keine Schilddrüsenunterfunktion. Aber diese sollte man wirklich auch immer testen. Und da ist auch so ein Beispiel hier eines Kindes, hier 3-jähriges Kind, gesund und krank. Da sehen Sie zum Beispiel eben auch, deutlich eben halt das Wachstum ist deutlich vermindert, eben halt auch geistig retardiert und sowas kommt auch noch hier in Münster vor. Also auch noch ein Beispiel, wo ich auch angerufen habe auf der Station, Kinderklinikstation, war ein 5-jähriges Kind mit einem TSH von über 150 war es ungefähr und dann rufe ich an und dann sagt die Schwester, habe ich doch sofort gesehen, dass das Kind eine Unterfunktion hat. Habe ich mir die Akten angeguckt, dann waren die bei 4 oder 5 Ärzten hier in Münster gewesen, sogar bei Endokrinologen, die es nicht erkannt haben. Und die Schwester hier in der Kinderklinik hat sofort auf Blickkontakt schon gesehen, das ist auch schwer zu übersehen. Da haben Sie natürlich mit 4, 5 Jahren, ist das nicht mehr reversibel und das ist wirklich auch ein Verbrechen an diesem Kind. Das muss man einfach auch so sehen, deswegen sollte man auch möglichst frühzeitig darauf testen. Was findet man bei diesen Unterfunktionen, bei den Hypothyreosen, vor allem den autoimmunen Thyroiditis, findet man Schilddrüsenantikörper. Diese Schilddrüsenantikörper und erhöhte TSH-Werte ist vor allem bei Frauen, sozusagen sehen Sie so 40- bis 60-jährige Frauen, sehen Sie hier etwa zwischen 10% und 20% haben eben Schilddrüsenantikörper. Und diese Schilddrüsenantikörper gegen TPO, diese Thyroperoxidase oder gegen TG, Thyroglobulin, sind eben charakteristisch für diese sogenannte Hashimoto-Thyroiditis. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel extrem, auch jetzt noch extrem erhöhte Schilddrüsenantikörper haben, TG oder TPO-Antikörper, haben Sie auch ein höheres Risiko, ein Hashimoto zu bekommen, besonders wenn natürlich auch Mama, Papa irgendwie sowas in der Familie, also jemand in der Familie so eine Erkrankung hat. Die Hypothyreose, die latente Hypothyreose, sehen Sie eben, TSH ist erhöht, T3, T4 ist noch im Normalbereich. Da sehen Sie eben, 6% haben eben eine latente oder manifeste Hypothyreose in Nordrhein-Westfalen, also etwas, was wirklich häufig vorkommt. Bei älteren Frauen bis zu 26%, also jede vierte Frau hat, ältere Frau, hat so eine Hypothyreose, also was wirklich super, super, super häufig ist. Deswegen muss man darauf testen. Und es ist nicht nur, weil die Frauen dann irgendwie vielleicht Kinder aus dem Haus und sind dick geworden, alt geworden, alle irgendwie deswegen nicht mehr so, sondern man muss auch eben schauen, dass es vielleicht an der Schilddrüse liegt. Und man sieht dann halt, die haben dann auch so ein bisschen depressive Störungen, häufig Schwäche, Müdigkeit, Gewichtszunahme. Auch das findet man eben schon bei der latenten Hypothyreose. Also gibt es, auch da streiten sich viele Endokrinologen, wie man sowas behandelt. Da gibt es im Deutschen Ärzteblatt auch Empfehlungen, wenn das Serum TSH größer 10 ist, ist das eine sichere Indikation. Und bei anderen Dingen, zum Beispiel Kinderwunsch, hier nebenan ist ja auch das Kinderwunschzentrum, da dürfen sich Kinder was wünschen. Nee, also da, wo die entsprechend die Eltern mit unerfülltem Kinderwunsch da sind, das werden sie auch sehr häufig eben Schilddrüsenunterfunktionen entsprechend sehen. Oder, und da therapiert man entsprechend diese Hypothyreose oder therapiert sie an, um zu schauen, ob der Patient dann sozusagen wirklich auch davon einen Nutzen trägt. Schwangerschaftshypothyreose, auch etwas, was jetzt in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerät. Da sieht man eben, dass, Sie wissen, hohes Beta-ACG haben Sie in der Schwangerschaft, Sie haben eine physiologische Erniedrigung von TSH, aber einen höheren Bedarf an Schilddrüsenhormonen und Jod, also Jodbedarf steigt um 50%. Deswegen hatte ich ja gesagt, wird Schwangeren empfohlen, Jod zu nehmen. Und warum? Weil bei so einer Schwangerschaftshypothyreose sind verschiedene Erkrankungen der Mutter treten deutlich erhöht auf und bei dem Kind eben vor allem die mentale und motorische Retardierung. Deswegen sollte man halt immer schauen, dass die Kinder und auch die Mütter, hier vor allem die Mütter, in diesem niedrig normalen TSH-Bereich sind, damit man entsprechend dadurch, dass es physiologisch erniedrigt ist, das TSH, eben eine Hypothyreose nicht unerkannt bleibt. Deswegen setzt man da den Grenzwert von 4 auf 2,5 runter, damit man eben halt wirklich so eine Schwangerschaftshypothyreose erkennt. Und man sollte dann auch nach der Entbindung nachschauen, ob eben halt auch da manifestieren sich Schilddrüsenerkrankungen häufiger. Deswegen auch hier eine relativ neue Empfehlung, auch Deutsches Ärzteblatt 2016, klug entscheiden, wie Sie das ja immer tun, allen Schwangeren soll eine Jodsupplementation angeboten werden und soll die Schilddrüse getestet werden. Das steht halt da so drin. Schilddrüsenkarzinome, da gibt es einen ganzen Sack voll verschiedener Karzinome. Diese Karzinome nehmen deutlich zu in den letzten Jahren und auch die Klassifizierung verändert sich ständig, weil immer neue genetische Techniken dazukommen, die durchaus auch sowas wie das papilläre Schilddrüsenkarzinom wieder unterteilen. weil man auch zum Beispiel jetzt gerade auch vor einem Monat im Deutschen Ärzteblatt hat man wieder ein follikuläres Schilddrüsenkarzinom gefunden, das überhaupt gar nicht mehr zu den Karzinomen gehört, weil es genetisch kann man es eben halt erkennen und sehen, dass es eben halt nicht metastasiert und auch nicht eben halt maligne wächst. Und hier sind so verschiedene, am häufigsten eben die papillären Schilddrüsenkarzinome und die am zweithäufigsten die follikulären Schilddrüsenkarzinome. Also Schilddrüsenkrebs, Genomanalyse sind die jetzt ständig sozusagen, jedes Jahr werden da neue Unterteilungen gefunden und man sieht zum Beispiel eben mal mit einer Verdreifachung des Auftretens in den letzten 30 Jahren sind die Karzinome der Schilddrüse die am raschesten zunehmenden Krebserkrankungen bei Menschen. Deswegen ist da auch wichtig, sich so ein bisschen sozusagen auch mal hinzuschauen, wie man die am besten therapiert. Was kann das Labor da machen? Also bei jedem Verdacht auf Schilddrüsenkarzinom wird die Schilddrüse total ektomiert, das heißt also vollständig rausgenommen. Wenn, dann sollte das Thyroglobulin, was ja in der Schilddrüse gebildet wird, sollte dann entsprechend unter der Nachweisgrenze sein. Wenn noch Werte vorhanden sind, wie bei diesen Patienten, spricht das eben noch für Restgewebe oder für Metastasen. Also Thyroglobulin ist so eine richtige heilige Kuh für die Nuklearmediziner, die sich da immer so mit beschäftigen. Die gucken immer genau an, ob das auch wieder ansteigt bei den Patienten, weil das eben ein typischer Tumormarker ist für die Nachsorge des, vor allem des differenzierten Schilddrüsenkarzinoms. Undifferenzierte produzieren das nicht. Und ein Anstieg spricht eben für Tumorrezidiv und Metastasen. Man kann auch eine Calcitonin-Bestimmung machen im Serum für das C-Zellkarzinom. Da gibt es auch spezielle Stimulationsteste, wo man die C-Zellen stimuliert, zum Beispiel hier mit Pentagastrin oder Omeprazol oder Calcium oder ähnlichen Dingen. Und dann steigt eben halt bei C-Zellkarzinom steigt die Calcitonin-Ausstüttung. So kann man das sozusagen physiologisch testen. Man kann aber auch hier genetische Analysen machen. Da sieht man hier zum Beispiel alle medullären Schilddrüsenkarzinome, also C-Zellkarzinome. Da findet man eben mal sporadische Formen und man findet genetische Formen. Und diese genetischen Formen kann man hier, wie zum Beispiel die multiple endokrine Neoplasie 2, kann man zum Beispiel eben durch Keimbahnmutationen im RET-Onkogen auf Chromosom 10 eben auch analysieren. Also dieses RET-Onkogen, da findet man verschiedenste Mutationen, will ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen, die aber dann entsprechend dafür ein hohes Risiko darstellen, eben an diesem Schilddrüsenkarzinom zu erkranken, sodass in der Regel eine prophylaktische Thyroektomie ab dem Vorschulalter gemacht wird bei einem positiven Gentest. Weil sonst müssen die Patienten ständig bei diesen familiären Formen jedes Jahr kommen, muss so ein Stimulationstest gemacht werden und geguckt werden, ist es erhöht oder ist es niedrig. Und also wenn es normal ist, dann feiern sie und wenn es eben halt erhöht ist, dann weinen sie alle. Und deswegen ist immer, wenn man das frühzeitig prophylaktisch machen kann, ist das eben halt eine deutlich weniger Belastung für den Patienten. Hier nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was macht man jetzt in der Schilddrüsendiagnostik? Also als wichtigstes ist sowieso immer Anamnese, sich die Klinik anzugucken. Man macht dann den TSH als Basisdiagnostik. Eine Sonographie schaut dann nach, wenn das TSH erhöht ist oder niedrig ist, macht man das FT3, FT4, schaut sich dann an die Antikörper, eben halt bei TRAC für die Schilddrüsenüberfunktion, für den Morbus Basedow, also als Differentialdiagnostik. Oder eben halt die TPO oder TG-Antikörper für den Hashimoto. Und dann kann man natürlich noch bei echoarmen, kalten Knoten kann man noch eine Zytologie machen, als auch eben bei Malignitätsverdacht das Thyroglobulin und das Calcitonin als Tumormarker. Also das ist immer das, was man in der Scintigraphie auf jeden Fall immer macht. Man macht entsprechend man färbt sozusagen die Schilddrüse mit Technetium an, weil Technetium ähnliche Aufnahme hat wie das Jod und schaut sich zum Beispiel an, ob autonome Bereiche da sind und ob es eben diese kalten Knoten gibt. Kalte Knoten, weil sie eben halt nicht richtig Jod aufnehmen, weil sie noch nicht entsprechend so ausdifferenziert sind. Und diese kalten Knoten werden dann sonografisch getestet und wenn sie echoarm sind, sind sie im Karzinom verdächtig und man macht dann so eine relativ wenig invasive Feinnadelpunktion. Hier zusammengefasst, Indikation nochmal für das TSH-Screening, also bei jedem Neugeborenen auf jeden Fall Labortest machen, TSH messen, bei allen Arrhythmien, also wenn Sie irgendwie Bradykardie haben, Tachykardie, gucken sich das TSH an. Bei psychiatrischen Erkrankungen, vor allem Depressionen, schauen Sie sich auch da das TSH an. Wenn Sie bei Infertilität, bei Schwangerschaft, also dass Sie keine Schwangerschaftshypothyreose haben oder unerfüllten Kinderwunsch, immer TSH sich anzuschauen. Bei Schlipidstoffwechsel, vor allem hohen Triglyceride, schauen Sie sich das an. Natürlich bei jeder Kennzeichen einer Hypothyreose, also eben halt Gewichtszunahme, Müdigkeit, das, was Sie auch manchmal so kraftlos sehen vielleicht, dass so da auch mal Schilddrüse messen. Also auch bei den Studenten finden wir das auch immer mal wieder, dass, wo sie es gar nicht wissen, dass eben halt eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Und immer bei Kontrastmittelgabe, weil Kontrastmittel immer Jod enthalten, jedenfalls in der Regel, immer aufpassen, dass man vorher die Schilddrüsenfunktion abklärt oder auch bei Medikamenten, die Jod enthalten, Amiodaron zum Beispiel. Also da muss man immer die Schilddrüse vorher abklären. Gerade da, weil es eben diese sehr, sehr häufig bei älteren Leuten die jodinduzierte Hypothyreose gibt. Bei den Kindern kann es auch sein, dass sie eine Hypothyreose induzieren, weil die Schilddrüse überflutet wird mit Jod und dann einfach nichts mehr macht. Also da gibt es auch den sogenannten Plummer-Effekt. Also die Schilddrüse kann da sehr, sehr komisch auch drauf reagieren. Das werden wir im Seminar vielleicht auch nochmal genauer vertiefen. Dankeschön.